Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Wir sind im Römerbrief. Römerbrief, und zwar in Kapitel 2. Allerdings kurz vor Kapitel 3. Das darf man nicht vergessen. Wir beißen uns so langsam durch den Römerbrief. Und ich glaube, das kann man schon sagen, dass wir uns durchbeißen, denn wir gehen mit Paulus zusammen in eine bestimmte Richtung. Und die Richtung, in die Paulus gehen möchte, und auf die Paulus ja unweigerlich zusteuert, was sein großes Ziel ist, ist die Gnade Gottes, den Menschen zu erklären, die diesen Brief lesen. Also das Evangelium, die gute Nachricht zu verkündigen, und das soll im Mittelpunkt dieses Briefes stehen, im Mittelpunkt des Römerbriefes. Aber Paulus hat die Strategie gewählt, dass er ja einen kleinen Umweg geht, oder beziehungsweise er hat eine bestimmte Vorstellung davon, wo er mit den Lesern erstmal lang möchte. Und das ist nicht einfach auf direktem Weg zur Gnade, sondern er geht mit den Lesern erstmal durch das Tal der Schuld. Durch die Schlucht der Schuld. Es ist ein dunkles Tal, wie im Psalm 23 vielleicht. Ein finsteres Tal. Aber da möchte Paulus erstmal mit dem Leser durchgehen. Das ist wichtig für diese ganze Reise. Das empfindet Paulus als sehr wichtig, als eine sehr wichtige Wegstation auf diesem Weg zur Gnade. Und das Ganze, diese ganze Reise durch dieses Tal der Schuld oder ja, diese dunkle Schlucht, durch die er uns führt, ist ungefähr 3 Kapitel lang. Bis er dann endlich im Grunde das erste Mal von dieser Gnade spricht, die durch Jesus Christus uns zuteil geworden ist. Und das ist ein langer Weg, das sind 3 Kapitel. Und die sind voll mit, Finsternis eigentlich. Sie sind voll mit Schuld, voll mit menschlichem Fehlverhalten. Groben Schnitzern, könnte man sagen. Und ja, wirklich Dinge, in die sich Menschen verrannt haben und verrennen. Und Matthias und Peter haben das sehr schön eingeleitet und haben es leider so arrangiert, dass ich mich jetzt auch noch da durcharbeiten muss, ein Stückchen. Ich hätte ja gerne einfach gleich mit der Gnade angefangen, aber ich gebe da Paulus auch recht, das ist gut und wichtig, dass wir erstmal da durch müssen. Dass wir uns erstmal mit unserer Schuld beschäftigen müssen, damit wir die Gnade wirklich zu schätzen wissen, lieben lernen. Wir können es gar nicht hoch genug schätzen eigentlich, was Gott da für uns getan hat. Und gerade wenn wir auf unser Leben zurückgucken, auf unser altes Leben, auf unsere Vergangenheit, mir geht das so, dann kann ich nicht verstehen, warum Jesus mich gerade ausgesucht hat und warum ich ihn kennenlernen durfte, warum ich diese Gnade am eigenen Leib erfahren konnte. Das geht euch sicherlich genauso, das kann man dann irgendwie gar nicht sagen. Die Liebe Gottes, und man merkt, sie ist gänzlich unverdient, denn so wie Paulus das hier auch darstellt, mit diesem Verhalten, das von Natur aus uns liegt einfach, uns angeboren ist sozusagen, haben wir sicherlich nicht die Liebe Gottes, angeregt oder provoziert. Wir haben eher etwas anderes. Wir haben Gott provoziert, das stimmt, aber zum Zorn. Das wird hier sehr deutlich. Und Paulus schreibt erstmal über die Heiden, über ihre Zügellosigkeit, Unzucht, sage ich mal. Diese Zügellosigkeit, dieses sich nicht beherrschen können, was für ihn vielleicht charakteristisch war für die griechisch-römische Kultur, die Heiden, die er so kannte. Aber er bleibt nicht dabei und zeigt mit dem Finger nur auf die Heiden, sondern er sagt, alle Menschen. Und alle Menschen, damit meint er auch ganz persönlich sein eigenes Volk, aus dem er kommt. Israel, die Juden, die Pharisäer. Er ist ja selber einer. Er war ja ein ganz gelehrter Mann aus sehr guter Schule. Und deswegen kannte er auch besonders gut diese anderen Männer, die auch aus so einer guten Schule, aus so einer guten jüdischen, ja, Pharisäerschule, sehr gelehrte Männer, waren sicherlich in seinem Freundeskreis früher. Mit denen ist er verkehrt. Er konnte sich da gut hineindenken in dieses Gelehrtsein, aber auch in diesen Stolz, der darüber dann auch entsteht. Über diesen Stolz, das ausgewählte Volk zu sein, das Volk Gottes zu sein. Einfach dieser Stolz. Das kannte Paulus sehr gut, auch von seinen Freunden. Und deswegen kann er hier auch sehr authentisch darüber schreiben, wie diese Menschen vielleicht gefühlt haben. Aber er sagt, letztendlich, euch trifft auch Schuld. Nicht nur die anderen, nicht nur die da, nicht nur die Unbeschnittenen, die Heiden, die sich, ja, versaut sind, die sich vielleicht wie Schweine benehmen oder so. Ich weiß nicht, die Juden waren teilweise sehr abschätzig, sehr, naja, gut, sie waren das Volk Gottes. Und sie hatten die Ordnung Gottes, sie hatten die Beschneidung, sie hatten so viel bekommen. Sie wussten so viel mehr als andere Völker drumherum. Und sie konnten sich, naja, mehr oder weniger irgendwie in diesen Ordnungen bewegen und zurückhalten, dachten sie zumindest. Und anstatt sich darüber zu freuen und dankbar zu sein, schlich, und das schleicht bei uns auch schnell rein, wenn irgendwas gut läuft, ne, oder wir irgendwie merken, boah, ich schaffe das, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich freue mich und sage, boah, Halleluja, ich schaffe das. Das ist ja toll. Ich freue mich so, ne? Letzte Woche habe ich es nicht hingekriegt, jetzt kriege ich es irgendwie hin. Danke, Jesus. Aus dieser Freude entsteht dann Dankbarkeit oder Stolz. Und das sind so beide Möglichkeiten, das sind zwei Wege, die wir gehen können, wenn wir etwas schaffen. Und gut, lass uns einfach mal einsteigen. Die Gefahr ist natürlich immer, dass wir stolz werden. Und gerade diesen stolzen, gut bekannten Menschen möchte Paulus aber auch zeigen, auch ihr habt Schuld vor Gott. Auch ihr, die ihr denkt, ihr seid ja so viel besser. Und wir lesen einfach mal, Matthias hat das schon gemacht, aber auf Vers 17 in Kapitel 2 vom Römerbrief. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Hier spricht Paulus eigentlich von sich selbst. Das ist er. Er ist Jude. Er kannte das Gesetz. Er wurde unterrichtet darin. Intensiv. Und auch, ja, seine Freunde und Bekannte. Wenn du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehrst Ehebruch. Der du die Götzenbilder für Greuel hältst, du begehst Tempelraub. Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert. Also hier sagt Paulus, ja, ihr habt eine Menge Stolz. Ihr seid Lehrer, ihr seid Licht, ihr seid Blindenführer, das denkt ihr zumindest alles. Ihr seht euch so in dieser Rolle. Ihr habt diese Vorstellung von euch. Das ist euer Selbstbild, ne? Selbsterkenntnis, oder das ist euer Selbstverständnis. Mit diesem Selbstverständnis geht ihr durchs Leben. Als Lehrer, als Blindenführer, als Licht. So habt ihr das gelernt und so fühlt ihr euch. So seht ihr euch in diesem Leben. Aber deckt ganz klar auf. Aber haltet mal inne, Leute, sagt er. Du, der du jeden Tag darüber redest, wie schlimm Ehebruch ist und wie schrecklich. Hast du nicht auch schon mal? Oder der du sagst, du sollst nicht stehlen. Der du es den anderen jeden Tag auf Brot schmierst und Leute verurteilst. Und vielleicht sogar wegen solchen Geschichten steinigst und hinrichtest. Hast du nicht auch schon mal wenigstens daran gedacht oder es getan? Die Antwort ist eigentlich jedes Mal ja. Und dann sagt er ganz klar, denn euretwegen, gerade deswegen, weil ihr das auch nicht gebacken kriegt, wird der Name Gottes verlästert unter den Nationen. Natürlich. Die Völker drumherum sehen das. Sie sehen einmal diesen Stolz und dann gleichzeitig das Versagen dieser Menschen, die sich aber für etwas Besseres halten. Und natürlich sagen die Leute, die halten sich für was Besseres, sind aber nichts Besseres. Und naja, dieser Gott, den sie da anbeten, scheint auch relativ kraftlos zu sein. Naja, es wird verlästert. Und das kann man auch nachlesen in vielen, vielen geschichtlichen Quellen, dass das jüdische Volk immer eigentlich verlästert wurde. Es wurde sich schon immer darüber lächerlich gemacht. Eigentlich angefangen vom Auszug Mose. Es gibt ägyptische Schriften und so weiter und so weiter. Von da an eigentlich wurde sich kontinuierlich, naja, lustig gemacht über dieses kleine irre Völkchen. und wurde gelästert, ne? Und Paulus sagt, wir haben auch irgendwie ein bisschen selber Schuld daran, oder Leute? Seid mal ehrlich. Und jetzt lesen wir hier weiter in Vers 25. Jetzt brauche ich meine Notizen. Es gibt noch etwas. Die Juden waren stolz darauf, dass sie das Gesetz, das Wort Gottes hatten. Und das war auch was wahnsinnig Tolles. Was für ein Vorrecht, darauf kommt Paulus auch noch. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Den Willen Gottes einfach nachzulesen, darüber meditieren zu können, den Willen Gottes vorlesen zu dürfen, in den Synagogen, bei diesen Versammlungen. Was für ein Vorrecht, das hatte kein anderes Volk, dieses Vorrecht. Ne? Aber darüber, naja, die Freude darüber hatte sich in Stolz verwandelt und in Hochmut den anderen Völkern gegenüber, die das nicht hatten. Und ein zweites Ding, worauf sie sehr stolz waren, zumindest die Leute, die Paulus hier ansprechen möchte, vielleicht nicht alle Juden, es gab sicher Juden und Juden, aber ich denke, Paulus hatte eine bestimmte Idee von Leuten, die diesen Brief lesen, die er kannte und denen er auch ganz klar machen wollte, dass da nicht alles im grünen Bereich ist. Und diese zweite Sache war die Beschneidung. Die Beschneidung. Sehr stolz waren die Juden oder manche Juden auf die Beschneidung. Und dann schreibt er in Vers 25, denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. Oder manche übersetzen auch, so ist deine Beschneidung wieder zur Vorhaut geworden. Also als ob sie nie da gewesen wäre. Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz hältst. Was ist Beschneidung überhaupt? Lass uns mal 1. Mose Kapitel 17 aufschlagen. 1. Mose Kapitel 17. Da sehen wir, wie das Ganze anfängt mit der Beschneidung. Wobei eigentlich ziemlich klar ist, dass nicht Gott die Beschneidung erfunden hat in dem Sinne. Also beschnitten wurde auch schon vorher in anderen Völkern, unter anderem in Ägypten. Das war relativ üblich unter einigen Völkern, sicherlich nicht unter allen, aber unter einigen. Aber Gott setzt es hier ein unter einem ganz bestimmten, beziehungsweise als eine ganz bestimmte Sache, als ein Zeichen. In Kapitel 17 von 1. Mose. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham, nicht Abraham, dem Abraham, und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Gesicht, auf sein Angesicht, und Gott redete mit ihm und sprach, ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden, Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen. Und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich werde ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: Und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch, deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und das war damals auch ganz üblich. Ein Bund, also ein Vertrag oder ein Bund, der geschlossen wurde zwischen zwei Handelspartnern, sagen wir mal, oder zwei Nationen, da gab es immer ein Zeichen, so eine Art Erinnerung. So, unser Zeichen ist der Vertrag, den wir unterschreiben und abheften. Okay, da können wir immer wieder raufgucken und sagen, ja, aber hier ist doch der Vertrag und den hast du unterschrieben. Ich weiß nicht, ob damals so viele Verträge unterschrieben wurden, aber es gab diese Zeichen und die haben auch immer wieder daran erinnert, an diesen Bund. Also, bei Noah zum Beispiel hat Gott auch einen Bund mit Noah geschlossen. Das Zeichen war der Regenbogen. Den hat Gott sich ausgesucht als Zeichen für diesen Bund. Gesagt, immer wenn du den Regenbogen siehst, dann weißt du, dann erinnerst du dich an diesen Bund, den ich mit dir geschlossen habe. Und durch die Bibel, durchs Alte Testament hinweg, sehen wir verschiedene Bünde. Gott hat ja nicht nur einen Bund mit den Menschen geschlossen, sondern mehrere. Und auch Bünde erneuert. Und immer wieder Zeichen dafür gesetzt. Mal waren es irgendwelche Steinhaufen mit 12 Steinen, die irgendwie aufgestellt wurden. Und ganz verschiedene Dinge. Und hier ist dieses Zeichen für diesen Bund, die Beschneidung aller Männer. Und das ist eigentlich ein sehr trickreiches Zeichen, muss ich sagen, für die Männer und ihre Frauen. Ne? Jedes Mal beim Wasserlassen, aha, nicht so, aha, dich habe ich ja noch nie gesehen, aber aha, aha, Erinnerung, ja, da war was. Gott will unsere Nation segnen, Gott segnet Israel, Gott will aus uns Völker machen. Das war diese Erinnerung, die durch dieses Zeichen immer wieder hochkam. Das ist toll, ne? Das ist ein Zeichen, das trägt man mit sich rum. Ne? Das heißt, man kann es eigentlich gar nicht vergessen. Muss ich Gott lassen, sehr trickreich, dieses Bundeszeichen. Aber interessant ist doch, dass erstmal Gott diesen Bund wollte und nicht Abraham. Es war ja nicht Abraham, der gesagt hat, hallo Gott, können wir mal kurz reden? Ich hatte da so eine Idee, lass uns mal einen Bund schließen, du und ich. Und zwar, dass du uns jetzt immer segnest und dass wir dann ganz viele werden. Und okay, machst du mit? So, ne? Das war Gottes Idee, den Bund zu schließen. Es war auch Gottes Idee, dieses Zeichen zu machen oder das als Zeichen zu vereinbaren. Und es ist eigentlich nichts, worauf man stolz sein kann, oder? Ich finde, man kann auf was stolz sein, so rein logisch, was man selber gemacht hat. Was man selber vielleicht entworfen hat, sich ausgedacht hat, gebaut hat. Aber man ist doch schon gar nicht stolz auf irgendwas, was man geschenkt bekommen hat. Darüber freut man sich doch dann eher und ist dankbar demjenigen, der es einem geschenkt hat. Also eigentlich sehr schade, dass Paulus hier jetzt im Römerbrief darüber reden muss, ne, über diesen Stolz auf die Beschneidung. Das war doch nicht die Idee der Juden. Okay, und Beschneidung. Josua. In Josua Kapitel 5 lesen wir dann auch nochmal, dass diese Sache sogar auch noch vergessen wurde von den Juden. Es ist ja nicht so, dass sie es über diese Jahrtausende kontinuierlich verfolgt hätten, sondern sie haben es sogar hin und wieder einfach mal vergessen. Wie das aussieht, lesen wir in Josua Kapitel 5, Vers 2. Ach, lesen wir Vers 1. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz. Und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. In jener Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israel. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Söhne Israel am Hügel Aralot. Also, aua, erstmal. Ja. Aua, aua. Eigentlich wurden die Babys am achten Tag beschnitten. Oder werden es sicherlich heute immer noch. Bei Erwachsenen, weiß ich nicht, soll es sehr wehtun. Sehr wehtun. Und hier hatten aber die Israeliten in der Zeit in Ägypten das einfach mal komplett aufgehört zu machen. Okay? Die ganze Gefangenschaft lang in Ägypten, zumindest jetzt hier, wo sie ausziehen, die sind alle nicht mehr beschnitten. Oder die meisten sind nicht mehr beschnitten. Und Gott sagt, hier, dieses Zeichen ist wichtig. Behaltet das, bleibt da dran. Und ja, Josua macht das. Also, eigentlich gar kein Grund, irgendwie stolz zu sein, oder? Es ist sogar Gottes Verdienst, dass er immer wieder erinnert hat und gesagt hat, hier, euer Zeichen, denkt da dran. Ne? Eigentlich gar kein Grund, darauf stolz zu sein, als frommer Jude. Also, zurück zum Römerbrief. Trotzdem, einige waren da sehr stolz. Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. Also Paulus koppelt das mit dem Gesetz und er sagt, naja, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott dich segnen will. Und aber wenn du dich irgendwie gar nicht daran hältst, das Gesetz, auf das du auch so stolz bist, das Gott dir gegeben hat, dann ist das eigentlich so, als ob du überhaupt nicht beschnitten bist, als ob du gar kein Jude bist. Wenn nun, in Vers 26, wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden? Also, das ist sehr provokant auch, was Paulus schreibt, muss man sich mal zu Gemüte führen, denn die Juden waren wirklich sehr stolz auf die Beschneidung. Wenn jetzt hier jemand schreibt, naja, irgend so ein Typ, der nicht beschnitten ist, wenn der sich ans Gesetz hält, wird Gott das dann nicht als Beschneidung rechnen? Das hat manche Juden ganz schön auf die Palme gebracht damals. Und Paulus hatte ja auch immer wieder ganz schön harte Konflikte, gerade über dieses Thema mit gelehrten Juden. Also jemand, der sich ans Gesetz hält, ist in Gottes Augen eigentlich wie ein Beschnittener. Der gehört, naja, zu seinem Volk. Der hat dieses Zeichen. Das ist das Zeichen, dass Gott ihn segnen will. Und dazu kann man zum Beispiel einfach mal die Geschichte vom barmherzigen Samariter lesen. In Lukas Kapitel 10. Denn da ist eigentlich eine Situation, dass ein Samariter, Samariter waren wirklich keine Freunde der Juden, zumindest waren die Juden keine Freunde der Samariter. Ich weiß nicht, wie die Samariter das gesehen haben. Aber so ein Mensch tut da etwas, was die ganzen Juden, die auch in dieser ganzen Geschichte vorkommen, würde nicht immer dran denken. Und genau diese Situation, von der schreibt Paulus eigentlich, in Kapitel 10 von Lukas, Vers 30. Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Priester, beschnitten, Jude. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Auch ein Beschnittener und ein frommer Jude. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus, das sind 2 Tageslöhne ungefähr, und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Diese Geschichte erzählt Jesus, weil da einer fragt, was soll ich tun? Ne? Da fragt ein Gesetzesgelehrter, was ist das Wichtige? Was ist das Wichtigste? Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus spricht da in Vers 26, wenn wir ein bisschen zurückgehen im Text, er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also das war das Gesetz, auf das die Juden sehr stolz waren. Und der Einzige, der sich an dieses Gesetz hält, ist gar kein Jude. Irgendwie witzig, ne? Das Gesetz steht in 3. Mose, Kapitel 19, wenn ihr das jetzt nicht glaubt. Aber Gott hat auch schon im Alten Testament gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben. In 3. Mose, Kapitel 19. Vers 17. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also, ganz klares Gesetz für die Juden. Du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst dich um deinen Nächsten kümmern. Gut, zurück zum Römerbrief. Also, und von dieser Sache schreibt Paulus: Wenn jetzt jemand, der unbeschnitten ist, wie ein Samariter zum Beispiel, sich an das Gesetz hält, was ja eigentlich gar nicht für ihn gilt, weil er ja gar kein Jude ist, dann wird er nicht seine Unbeschnitten sein für Beschneidung gerechnet werden. Und weiter in Vers 27, und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung eines Gesetzes Übertreter bist. Also, und das Unbeschnittensein von Natur, das Gesetz erfüllt, also das spricht Heiden, die das Gesetz erfüllen, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist. Also er sagt eigentlich, werden dich dann nicht die Heiden beschämen, die nicht beschnitten sind, die nicht von Anfang an das Gesetz kannten, aber trotzdem irgendwie das tun, was da drin steht, und du hast das alles und richtest dich überhaupt nicht danach? Werden die dich dann nicht total beschämen eigentlich? Und da ist auch eine Situation, könnt ihr euch an diesen Hauptmann erinnern, in Matthäus 8, Matthäus 8, Vers 5, da ist diese Geschichte. Ich lese einfach mal vor. Da steht: Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, Moment, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Ich bin doch nur ein Heide. Hallo, siehst du das nicht? Ich bin kein Jude. Ich bin nicht beschnitten. Na, lass mal. Das geht gar nicht. Das darfst du gar nicht. Ich bin es nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber Sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht hin. Und zu einem anderen, komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Auch verrückt, ne? Dass hier ein Heide ankommt und die Juden eigentlich beschämt durch seinen Glauben. Wie fest er glaubt, dass Jesus einfach nur ein Wort sprechen muss. Und dieser Knecht, wer weiß, wie weit entfernt, wird dann einfach gesund. Dieser Glaube, den hat Jesus bei keinem beschnittenen Juden gefunden. Und das ist hier, was Paulus auch schreibt. Es kommt nicht auf das an, was du äußerlich bist, nicht auf deine Beschneidung, lieber Bruder. Paulus schreibt ja zu den Beschnittenen. Es kommt auch nicht darauf an, dass du das Gesetz schon kennst. Es ist eine innere Haltung, die dich zum Juden macht oder die dich nicht zum Juden macht. Das sagt er jetzt auch in Vers 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, der da sozusagen reingeboren wurde oder sich so anzieht oder sich halt beschneidet. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also, die Juden sind nicht unbedingt, man ist nicht gleich ein Jude, wenn man ein Nachkomme Abrahams ist, sagt Paulus, sondern das ist eine Gesinnung, die muss in euch sein. Das ist wichtig, dass du im Herzen beschnitten bist und nicht äußerlich. Das Äußerliche bringt dir vor Gott nichts, das macht dich nicht gerecht. Sondern du bist genauso schuldig wie alle anderen Menschen. Da ändert deine Beschneidung nichts dran, da ändert das nichts dran, dass du das Gesetz vom Kind aufgehört hast. Und Jesus war da auch. Paulus schreibt das nicht aus Jux und Dallerei, sondern er weiß, Jesus selber war auch sehr hart in dieser Hinsicht mit seinen jüdischen Geschwistern. Und es gibt ein Gespräch, das ist so aberwitzig, es ist so heftig eigentlich, was Jesus denen von Dez knallt, den frommen Juden. Lass uns das mal lesen in Johannes Kapitel 8. Das ist das Unglaublichste, finde ich, was Jesus diesen frommen Menschen jemals zugemutet hat. Und er hat ihnen viel zugemutet. Er hat ja auch mal sowas gesagt wie weißgetünchten Gräber oder Otternbrut oder so. War schon übel. Man denkt sich, oh Jesus, nicht schlecht, heftig, Mann. Aber hier hat das noch viel heftiger ausgedrückt. In Johannes Kapitel 8. Wahnsinn. Ich bewundere ihn für seinen Mut. Ich könnte es nicht. Gerade in so einer Situation. Kapitel 8, Vers 31 von Johannes. Das Ganze spielt, soviel ich weiß, auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem, soviel ich weiß. Es ist eine Menge los. Viele fromme Menschen sind da. Und jetzt lässt Jesus einfach mal die Bombe platzen. Also er kommt hier in so eine Art Gespräch rein. Beziehungsweise er spricht hier zu den Juden in Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist auch das Wohltuende an diesen ersten Kapiteln im Römerbrief, dass uns diese traurige Wahrheit, dass wir alle Versager sind vor Gott, dass wir alle schuldig sind vor Gott. Und das versucht Paulus hier mit viel Enthusiasmus und 3 Kapiteln zu beweisen und seinem Leser deutlich zu machen, die Wahrheit zu sagen, du bist schuld, glaub es mir. Und er ringt um diese Leute, die so von sich selbst überzeugt sind. Er kämpft um diese Leute und sagt, versteht es doch, ihr seid schuld, glaubt mir. Ihr seid schuldig vor Gott, auch wenn ihr gute Juden seid. Ihr seid es. Und diese Wahrheit macht aber frei. Das tut uns auch gut, das zu wissen. Das ist wirklich heilsam und gut. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen von aller Lüge, von aller Einbildung. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklave gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Okay, wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Aber die Atmosphäre ist aufgeheizt, ne? Ihr müsst euch vorstellen, so ein Fest. Viele, viele Menschen, fromme Menschen, gute Juden. Und diese Konfliktsituation, da sagt man schon mal auch irgendwie was Blödes, was man vielleicht hinterher bereut, ne? Oder was Undurchdachtes. Die Israeliten waren in Ägypten in Gefangenschaft und befinden sich momentan, naja, so eine Art Protektorat der Römer. Also wir waren nie in Gefangenschaft. Falsch. Und sind nie jemander Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ihr wollt mich umbringen, weil ich euch die Wahrheit sage, weil euch das einfach überhaupt nicht passt. Und ihr das nicht an euch ranlassen wollt. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe. Auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten. Ein Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Ein Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen nun zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mich nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Also eigentlich eine der übelsten Konfrontationen zwischen Jesus und diesen frommen Juden. Eigentlich Wahnsinn, dass er da nicht gelyncht wurde. Unglaublich, was er da sagt, ne? Der Teufel ist euer Vater. Also hier ist Paulus ja noch sehr moderat im Römerbrief. Wenn er den Leuten sagt, hey, denkt doch mal nach, ob ihr wirklich im Herzen echte Juden seid. Er ist da nicht ganz so direkt wie Jesus, aber er sagt ihnen eigentlich dasselbe. Ne? Das, was ihr tut, spricht eigentlich dafür, welchen Geisteskind ihr seid. Ne? Also, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wo ist das schon spät? Huch. Okay. Aber das schaffen wir noch. Jetzt kommt ein kurzer Dialog, den Paulus noch einführt. Und das ist interessant. Also er hat die Schuld der Heiden dargelegt. Er hat auch die Schuld der Frommen, ihren Hochmut, ihren Stolz, hat er hier aufgezeigt und eigentlich gesagt, es bringt euch nichts vor Gott. Das ist eine innere Herzenshaltung und ihr seid auch schuldig, wenn ihr darüber nachdenkt. Ihr könnt viel reden, ihr könnt viel erzählen, so wie ich, aber in Wirklichkeit tut ihr den ganzen selben Kram auch heimlich. hinter dem Rücken der anderen. Und die Beschneidung, naja. Und jetzt fügt er hier noch so eine Art Dialog an. Also es kommt irgendwie so eine Art Gespräch auf. Und das ist kein Selbstgespräch, wie ich glaube, sondern das ist, es sind, glaube ich, Meinungen, die Paulus immer wieder gehört hat auf seinen Missionsreisen. Wenn er dieses Thema mal angeschnitten hat, Juden, Volk Gottes, auch schuldig vor Gott, was ein heikles Thema war für die Juden, dann hat er immer wieder auch Sachen gehört, Argumente, die dagegen sprechen. Denn viele Menschen wollten das nicht so gerne einsehen. Und jetzt führt er hier so ein paar Argumente ein und gibt auch Antworten darauf. Und das Ganze baut er ein bisschen wie ein Gespräch auf. Und ich würde das gerne aus der Lutherbibel setzen, weil es in der Elberfelder wirklich relativ kompliziert formuliert ist. Also, er fängt an in Kapitel 3, Vers 1. Um wirklich noch die letzten Leser irgendwie zu kriegen. Um wirklich noch dem letzten Leser irgendwie klar zu machen, hey, auch du brauchst Gnade. Ja, auch du. Selbst du. Okay, das ist auch für dich wichtig. Gut, es fängt an. Was haben denn die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Also diese imaginäre Person fragt jetzt Paulus, wenn das alles stimmt, was du in Kapitel 2 sagst, über unser wunderbares Volk, die Juden, über Israel, das Volk Gottes, das ausgewählte Volk, wenn das wahr ist, was du hier schreibst darüber, was haben wir denn dann überhaupt noch für einen Vorteil den anderen gegenüber? Na, Paulus Antwort in Vers 2, viel, in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Ihr habt einen Vorteil. Das Volk Israel hat einen Vorteil. Vor vielen, vielen, vielen Jahren schon hat Gott ihnen etwas ganz Wertvolles anvertraut. Sein Wort, seine Weisung. Und das hat das Volk geprägt, auch positiv. Diese Beziehung zu Gott, die Gott mit ihnen hatte, das hat das Volk auch nicht nur negativ, aber auch positiv geprägt. Es sind viele, viele gute Sachen entstanden, auch wenn das Volk sehr halsstarrig war. Aber es ist wirklich toll, sie sind wirklich gesegnet worden auch dadurch. Und das sagt Paulus hier, es gibt diesen Vorteil, ja, dass ihr diese Weisung, dass Gott sie euch anvertraut hat. Dann fragt er dieser Gesprächspartner weiter in Vers 3, dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Also, die Frage ist hier, ja, okay, Gott hat uns seine Weisung gegeben, aber natürlich weiß ich auch, dass einige untreu waren. Paulus, das musst du mir nicht erzählen. Aber hebt das denn Gottes Treue auf, wenn einige Brüder damals, vor vielen hundert Jahren oder auch heute noch, ich kenne da ja auch ein paar, die irgendwie Scheiße bauen, am laufenden Band, aber hebt das denn die Treue Gottes auf, wenn einige Menschen es irgendwie nicht hinkriegen? Paulus? Das ist hier die Frage. Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben, Paulus? Paulus sagt, das sei ferne. Es bleibe vielmehr so. Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Also Gott steht zu seinem Wort der Treue. Gott steht zu seinem Bund. Er ist wahrhaftig. Er ist den Menschen treu. Alle Menschen sind aber Lügner. Das hat er ja auch schon dargelegt, oft genug. Wie geschrieben steht im Psalm 51,6, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Dann kommt eine weitere Frage und jetzt wird es ein bisschen verrückt. Ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt? Was sollen wir sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er zürnt? Paulus setzt dazu, ich rede nach Menschenweise. Also die Idee ist, ist das nicht voll fies von Gott, wenn er sauer auf uns ist, dass wir so ungerecht sind? Schließlich, unsere Ungerechtigkeit lässt ihn doch noch viel gerechter dastehen. Also er profitiert doch letztendlich davon, dass wir solche Versager sind. Dadurch wird doch erst deutlich, wie toll er ist. Oder Paulus? Ich meine, Gott könnte sich doch eigentlich freuen darüber, dass wir so schlechte Menschen sind. Denn dadurch wird doch erst deutlich, wie gut er ist. Es ist ein verrückter Gedanke, aber es ist wirklich, ne, so, es scheint für manche irgendwie echt eine Idee gewesen zu sein. Vielleicht sogar so eine kleine philosophische Richtung, aber Ist das nicht irgendwie toll, dass wir so einen Kontrast bilden zu Gott? Verherrlicht ihn das nicht? Eigentlich verrückt, ne? Was erwarten wir Menschen, ne? Dass Gott uns ein Dankesschreiben aufsetzt und sagt, lieber Mensch, danke, dass du so viel Scheiße baust. Danke, dass du so ungerecht bist. Dadurch kann man wirklich gut sehen, dass ich sehr gerecht bin. Mach weiter so. Sündige ruhig noch ein bisschen mehr. Dann kommt das ja noch mehr zum Vorschein, dieser tolle Unterschied. Dein Gott. Was erwartet, ne? Wenn man das weiterspinnt, das ist so hohl, diese Auffassung, ne, dass das ja gar nicht so schlecht ist, dass wir untreu sind. Das ist so, wie wenn ich meiner Frau sage, ja, ich meine, wird nicht erst die Treue von Laura so richtig deutlich, wenn ich erstmal fremdgehe mit einer anderen Frau? Ich meine, das mache ich doch nur, Schatz, damit alle Menschen sehen, wie treu und wie lieb du bist. Was du für ein toller Mensch bist, dass du mir vergibst. Ich meine, ich habe dir einen Gefallen getan damit, dass ich fremdgegangen bin. Hallo? Verstehst du es nicht, Laura? Das, ne? Die Leute sollen sehen, was du für eine tolle Frau bist. Und das wird doch jetzt erst so richtig deutlich. Paulus sagt, das ist Schwachsinn, das sei Ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Also Gott, er sagt, Gott ist auf keinen Fall ungerecht, wenn er zornig darauf ist, dass wir ungerecht sind. Das sei Ferne, denn nur, ja, Gott kann nur die Welt richten, weil er wirklich die Gerechtigkeit in Person ist, sagt Paulus. Sonst könnte er die Welt nicht richten, sonst wäre das auch nicht sein Job. Aber er wird es nun mal tun, meine lieben Brüder, denn er schreibt ja an die Brüder, wie ihr wisst. Naja, aber der Frager ist noch nicht so ganz zufrieden. Er fragt nochmal in die Richtung. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird, zu seiner Ehre, ja, warum sollte ich dann noch als Sünder gerichtet werden, wenn ich Gott doch damit einen Gefallen tue? Dass ich so ein Lügner bin. Ich meine, ich tue Gott, wie gesagt, einen Gefallen mit meiner Sünde. Er sollte mir dafür danken, sich darüber freuen und mich schön in den Himmel lassen später. Danke, Stefan, dass du so ein verdammter Sünder gewesen bist. Das hat echt toll nochmal so richtig zur Geltung gebracht, dass ich so richtig wahrhaftig bin und in mir keine Ungerechtigkeit ist. Weiter so. Also, naja, eigentlich nochmal genau dasselbe Argument. Was ich dazu denke, oder die Sache ist die, Gott braucht keine Hilfe. Und ich meine, wir können diese Sünde, die Leute, die mit Paulus über sowas geredet haben, ich weiß nicht, die haben irgendwie versucht, sich durchzumogeln, oder? Die haben irgendwie versucht, das Falsche, was sie tun, als richtig darzustellen, weil es ja Gott letztendlich irgendwie auch nützt. Ne? Es verherrlicht ihn ja. Keine Ahnung, wie so ein Gottesdienst von solchen Leuten aussah. Ob sie so mit Messern und Pistolen zum Lobpreis gekommen sind. Und dann, als der Lobpreis angefangen hat, haben sie sich erstmal richtig mit Messern abgestochen und niedergemetzelt. Und wieso? Das ist unsere Anbetung. Dann wird doch erst so richtig deutlich, wie treu Gott eigentlich so einem verrückten Haufen wie uns ist, oder? Dann sieht man das doch erst richtig. Boah, was muss das für ein Gott sein, dass er diese Menschen liebt, die sich so hassen? Also, es ist doch nur für die Herrlichkeit Gottes. Okay, ich weiß, es sind zu bekloppte Gedanken, so denkt ihr gar nicht, aber ich musste irgendwie daran denken. Also, Paulus antwortet aber hier auf diese zweite Frage, die ja so ähnlich ist auch wie die andere. Ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus herauskomme? Und es gab halt wirklich Leute, die haben schon so geredet, dass die Christen angeblich so denken, ja. Lass es mal ordentlich sündigen, dann wird die Gnade noch viel größer und größer und größer. Ne? Das nützt Gott ja auch. Deren Verdammnis ist gerecht, also Paulus sagt, völliger Schwachsinn. Leute, die so denken, haben es nicht begriffen. Und die letzte Frage, es ist ja auch schon spät, dann lässt er diesen Typ nochmal fragen, was sagen wir denn nun? Haben wir Juden jetzt einen Vorteil? Gibt es jetzt irgendeinen Vorteil, Paulus? Und er sagt, gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und damit endet eigentlich auch schon fast Paulus' Beweisführung für die Schuld aller Menschen. Leider noch nicht ganz. Ich hätte eigentlich gerne noch weiter, aber ich wäre gerne weitergekommen. Naja. Ja, Jesus, du hast uns die Wahrheit gesagt, Herr. Du hast uns freigemacht durch die Wahrheit. Und wir müssen uns nicht irgendwie durchmogeln und die Lüge umbenennen in Anbetung oder unsere Ungerechtigkeit irgendwie verkleiden als eine Verherrlichung deiner Gerechtigkeit, Jesus. So verdreht müssen wir gar nicht denken, denn du hast uns davon befreit und ganz klar gesagt, was richtig ist, was falsch ist. Du hast ganz klar gesagt, wir sind Sünder, wir haben Schuld und hast auch immer wieder deutlich gesagt, dass wir Erlösung brauchen, Jesus. Und du hast diese Erlösung gebracht und wir preisen dich dafür. Wir danken dir dafür, dass du nie ein Blatt vor den Mund genommen hast, Herr. Und wir wissen dürfen, dass wir Sünder sind. Danke, dass Paulus auch einfach hier sich so viel Zeit nimmt, das nochmal ganz deutlich zu machen, Herr. Und wir sehen daran, wie sehr du uns liebst und erkenne uns hier auch wieder, Herr, in diesen ganzen Aufzählungen, Jesus, in dieser ganzen Schuld, die Paulus hier beschreibt, Herr, da sehen wir uns teilweise drin wieder und preisen dich einfach für deine Gnade, für deine Gerechtigkeit, Herr, und hilf du uns, dass wir auch so ehrlich sind, dass wir auch nicht irgendwie rumdrucksen, sondern dass wir, ja, Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit nennen, dass wir, Sünde, Sünde nennen, Herr. Hilf uns, dass wir da ehrlich bleiben mit uns selbst und mit anderen, Jesus, und dass wir in der Wahrheit bleiben und uns nicht dazu hinreißen lassen, Dinge zu verdrehen und, ja, irgendwie zu verniedlichen oder so, Jesus. Danke dir für deine Gnade und deine Liebe. Amen.